diesem sonnigen Dienstag freue ich mich, mit Dr. Franka Birke einen Kaffee trinken zu können, hier in diesem noch kühlen Altbaubüro. Franka, wie schön, dass du den Weg nach Frankfurt gefunden hast und mir ein paar Fragen beantwortest, während wir Kaffee trinken und Kekse essen. Liebe Franka, damit unseren Hörerinnen und Hörern ein konkreteres Bild von dir entsteht, vorab die Frage, wie würde dich dein Bruder unseren Zuhörern heute vorstellen?
Mein Bruder, der würde sagen, meine Schwester kenne ich immer sehr viel arbeitend, immer busy. Erfolgreiche Unternehmerin, würde er tatsächlich sagen. Ich glaube, mein Bruder ist da auch stolz drauf, was seine Schwester macht. In einer spannenden Branche. Ja, ich glaube, er hat selber auch eine Eigentumswohnung. Er weiß, wie traditionell diese Branche ist, aber er ist auch im Innovationsbereich tätig und er sieht auch, dass diese Branche, glaube, dass der Knoten bald platzen wird, was die Digitalisierung angeht.
Fabelhaft. Damit der Knoten platzt, hast du 2016 Mieter gegründet.
Ja.
Zuvor hast du 6 Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem Lehrstuhl für Technologie und Innovationsmanagement der TU Berlin gearbeitet. Also durchaus schon Kontakt mit Innovation und Technologie gehabt, auch Cleantech und einen Cleantech-Accelerator aufgebaut. Was hat dich denn an dieser Förderlogik, die es damals gab, von Forschung und Accelerator-Programm so gestört, dass du gesagt hast, naja, jetzt gründe ich halt was Eigenes und mach meine eigene Sache?
Also ich kann nicht sagen, dass mich was an der Förderlogik gestört hat. Die Stationen Wissenschaft und Accelerator, die waren halt einfach Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
Und geplant? Also hattest du es vor, sich mal selbstständig
das
zu sein?
Sich, also das zieht sich wie ein roter Faden durch meinen Lebenslauf, aber ich kann nicht sagen, dass ich es wirklich schon von langer Hand geplant hätte. Aber beide Stationen hatten auf jeden Fall was für sich. Also in der Forschung konnte ich mich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Ich hatte natürlich mein eigenes Thema, meine eigene Doktorarbeit, aber da ging es
zum Thema
technologische Kompetenz und Erfolg junger, technologieorientierter Unternehmen. Genau. Dann gab es in der Entrepreneurship-Forschung dann natürlich noch ganz viele andere spannende Themen und man ist dann regelmäßig auch zu wissenschaftlichen Konferenzen gefahren. Aber irgendwann war meine Doktorarbeit abgeschlossen und ich musste mich entscheiden und ich dachte, ich glaube, ich kann mir auf Dauer nicht vorstellen, dann so viel Zeit in meinem stillen Kämmerchen zu verbringen und Paper zu lesen und Daten zu analysieren. Und dann gab es die Chance, dann einen neuen Accelerator mit aufzubauen. Das war auch über die TU Berlin, nämlich das Climate Kick. Ja. Die habe ich ergriffen und das war auch eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen, sehr dynamisch. Da waren viele tolle Cleantech-Startups, die wir damit unterstützt haben. Nicht nur mit Fördermitteln, sondern auch mit einem Netzwerk und Masterclasses. Also wir haben ihnen das Handwerkszeug mit an die Seite gegeben, ihre Unternehmen auch erfolgreich weiterzuentwickeln. Und dann würde ich sagen, habe ich selber Lust bekommen und den Mut, mein eigenes Unternehmen aufzubauen. So würde ich es eher beschreiben. Aber insgesamt finde ich die Förderlogik in Deutschland eigentlich ziemlich gut, vor allem in der Frühphasen. Startup-Bereich, da macht Deutschland schon ziemlich viel und die Acceleratoren oder Inkubatoren, finde ich auch, die machen einen super Job.
Wie bist du auf die Idee dann gekommen, Mieter zu gründen, also da anzusetzen?
Das ging tatsächlich auch über einen, es war kein Inkubator, sondern ein Company Builder. Und ich kannte einfach schon von meiner Arbeit, ich habe ja das Center for Entrepreneurship an der TU Berlin auch ein Jahr geleitet, darüber habe ich meine Mitgründerin kennengelernt und wir sind dann beide auch in einen Company Builder, weil ich hatte ja gute Erfahrungen auch gemacht mit diesen Formaten. Und dort war praktisch, also das Fokus auf Maschinenökonomie, auf Geschäftsmodelle, die hardwarebasiert sind. Und da ist dann eigentlich die Idee entstanden, ein IoT-Backbone zu bauen für die Wohnungswirtschaft, weil man auch Kontakte hatte in die Wohnungswirtschaft. Und das hat sich dann sukzessive weiterentwickelt.
IoT-Backbone für die Wohnungswirtschaft, das klingt sowas wie das Hardware-Betriebssystem für ein Wohngebäude.
Kann man fast so sagen, ja, oder wie eine Gebäudeleittechnik für ältere Bestandsgebäude. Vielleicht kann man das auch so bezeichnen, weil am Ende geht es ja darum, damit die Daten aus den Gebäuden zu holen, die aktuell einfach noch eine Blackbox sind, ja, wo man nicht weiß, wie die Anlagen gerade laufen, ob sie gut funktionieren, ob es Probleme gibt, Störungen vorliegen und was ist das Einsparpotenzial Energie, was ich noch habe, würde ich eher als ja, GLT für Bestandsgebäude bezeichnen. Mhm.
Also Hardware gebunden. Jetzt versprecht ihr als Mieter Energieeinsparungen von bis zu 25%, ganz ohne baulichen Eingriff. Das vermutet ja erstmal so, dass es keine Hardware braucht. Warum hat es denn in Deutschland dann so lange gedauert, bis der Gebäudebestand oder bis auch die Bestandshalter überhaupt verstanden haben, dass es eigentlich kein Hardware-Problem ist, sondern vielmehr ein Steuerungs- oder also Software-Problem?
Also ich glaube, das hängt einfach mit unserer Branche zusammen, mit unserer traditionellen, konservativ eingestellten Branche, dass es einfach immer ein bisschen dauert, bis man sich mit neuen Themen anfreundet. Und vor allem jetzt bei einem Thema, wo ja gar nicht die Kompetenz herrschte. Also Immobilienunternehmen vermieten Fläche, verwalten Fläche. Ja, und jetzt kam das Thema Energie halt noch auf. Vor allem seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, ne, wo die Energiepreise dann in die Höhe gestiegen sind. Da hat man sich eigentlich zum ersten Mal so richtig mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Und da musste man ja auch erstmal Kompetenzen aufbauen, ja, und sich ein Zielbild verschaffen. Was wollen wir denn als Unternehmen überhaupt erreichen?
Ja.
Das ist das eine. Und dann, sagen wir mal so, Bestandsgebäude, da gibt es immer einen Initialaufwand. Ich muss halt erstmal in die Gebäude rein. Ich muss jedes einzelne Gebäude anfahren. Das ist nicht wie bei einer Software, wo ich auf den Knopf drücke. Mhm. Und dann funktionieren die Lizenzen, weiß ich, bei 100 Leuten oder Mannschaften. Ich muss jedes einzelne Gebäude anfahren. Ich muss Zugang bekommen. Und dann habe ich es noch mit einem sehr diversen Anlagenbestand zu tun. Und da muss man dann auch erstmal eine skalierbare Lösung entwickeln, sodass der Kunde eigentlich damit keine Komplexität hat bei der Umsetzung. Also wird das eher so sehen. Und jetzt, denke ich mal, mit dem gestiegenen Energiekosten hat jeder verstanden, ja, dass digitale Technologien da auch einen wesentlichen Beitrag leisten können.
Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, zum einen konservative Branche, alles klar, Haken dran. Das andere ist der Aufwand, sich mit dem Thema, ich kriege 25% weniger oder ich kriege 25% Energieeinsparung, ohne dass ich da ins Gebäude eingreife. Bedeutet aber trotzdem noch, ich muss zum Gebäude hinfahren und mir ein Bild vor Ort machen.
Ja,
und also das, glaubst du, ist so ein bisschen die Hürde, warum die sagen,
das ist keinem so richtig klar am Anfang. Ne? Okay. Also, obwohl wir alle wissen, unsere Gebäude sind immobile Objekte.
Ja.
Also was bedeutet das, keinen baulichen Eingriff? Mhm. Also wir müssen jetzt keine neue Anlage einbauen, sondern das, was wir machen, ist ein Gateway in die Keller zu installieren. Das ist innerhalb von 15 Minuten gemacht. Mhm. Ja, und dann nehmen wir die Daten auf. Ne? Wir verbinden uns mit der Reglertechnologie, sehen dann die Betriebsdaten der einzelnen Anlagen, packen da vielleicht noch Sensorik an Vorlauf, Rücklauftemperatur, wenn notwendig. Und das ist halt minimal, ne? Man sagt minimal, invasiv.
Ja. Also nicht so, als würde ich eine Gebäudehülle davor setzen oder die
Also das ist auch überhaupt nicht vergleichbar jetzt mit energetischer Sanierung, mit den Kosten, die da halt auflaufen.
Jetzt habt ihr gerade kürzlich, also im Juli, eine Series B-Runde abgeschlossen. 10,5 Millionen habt ihr eingeworben. Nach eigenen Angaben habt ihr bei mehr als 80% Umsatzwachstum und einer Net Retention Rate von über 140% im Vorjahr eure Investoren damit auch überzeugen können. Welche dieser beiden Kennzahlen war denn für diejenigen, die investiert haben, am Ende ausschlaggebend? Wachstumstempo oder die Bindung der Bestandskunden?
Also eigentlich beide, na, dann auch noch ein paar andere. Aber daraus kann man ja Erkenntnisse ziehen im Hinblick auf unsere Skalierungsreife, Kundenbindung, Kundenvalidierung, Mieter wächst halt nicht nur, also zum Glück, ist ja immer gut, nicht nur mit neuen Kunden, aber wir freuen uns über jeden neuen Kunden, aber halt auch durch Upselling bei Bestandskunden. Und das ist dann auch ein Zeichen, dass unser Ansatz, eine Plattform anzubieten mit mehreren Lösungen, die sich der Kunde individuell zusammenstellen kann, funktioniert. Also wir entwickeln uns nachhaltig weiter mit den Kunden, die vielleicht am Anfang eine Lösung nehmen und wenn alles gut funktioniert, dann noch die nächste.
Also wenn ich das Thema Energie betrachte, würde der Kunde sagen, ich gucke jetzt in den Heizungskeller, weil da wird bei mir Energie erzeugt. Dann verkauft die
ich Monitoring
den,
und dann
verkauft ihr den Baustein Heizungskeller. Und jetzt sagt er, aber, ich habe auch noch irgendwie Solar oder Geothermie oder wie auch immer, das möchte ich auch mit vermarkten.
Genau, dann, Zukunftstechnologien können wir auch mit anbinden.
Dann kauft er den Baustein.
Ja, sozusagen. Zum Beispiel, oder aber verbindet es noch mit dem wettbewerblichen Messstellenbetrieb. Also im Bereich Energiemanagement haben wir ja auch ein Angebot. Also diese Kombination kann er ganz flexibel da sich was raussuchen, was passt, was dann auch zeitlich passt. Und dann vielleicht, wenn ich noch eine Bemerkung machen darf.
Klar.
Net Retention Rate sagt ja auch was über unsere Branche aus.
Ja.
Nämlich, dass da einfach noch Potenzial ist, dass da einfach diese Branche ist noch überhaupt nicht gesättigt.
Ja.
Also super.
Viel Potenzial für Mieter.
Genau, für andere auch.
Baut ihr die Technik denn selber, die ihr da in die Heizungskeller einbringt?
Also wir haben die Technik, also das Gateway jetzt, haben wir selber designt und entwickelt. Aber es baut ein Produzent.
Auftragsfertiger.
Genau. Was wir halt, worauf wir Wert gelegt haben, weil ich habe ja schon eingangs gesagt, das ist ein IoT-Backbone, verschiedene Daten aufnehmen über das Gateway. Für uns war auch wichtig, dass das Daten dann auch filtern kann. Also da ist ein Edge-Computing drauf, damit nur relevante Daten auch weitergehen an die Cloud. Das ist ja auch eine Kostenfrage dann für den Kunden. Und wichtig auch, dass wir nicht uns vom WLAN abhängig machen, haben da eine Multi-Provider-SIM-Karte drauf, also mit Mobilfunk. Ja, also dann gibt es noch ein paar andere kleinere Hardware-Komponenten, die wir mit vorproduzieren.
Fabelhaft. Also Hardware ist das eine Thema, das andere Thema ist Software. Wenn ich die Daten habe, muss ich die auch irgendwie analysieren. Ist das ein wesentlicher Teil in eurem Produktportfolio, zu sagen, ich baue hier Software, die die Daten richtig versteht, interpretiert und ausliest?
Das ist eigentlich unser Wertversprechen. Also wir sind ein Hardware-enabled Software-Startup. Die Hardware ist ja nur da, um die Software zu ermöglichen. Also wir müssen rein, wir brauchen diese Hardware, um überhaupt an die Daten zu kommen. Deswegen gibt es diese Hardware, aber die Hardware ist kein Produkt an sich. Okay, also wir verkaufen beides immer, auch, also die Software immer gekoppelt an das Gateway.
Wenn der Kunde jetzt ein bisschen pfiffig ist und sagt, okay, ich bekomme jetzt die Daten, ich baue mir aber meine eigene Software, ich baller das irgendwie in Claude Code rein und dann mache ich da 6 Wochen drin rum mit 2 Cracks und dann habe ich mir selbst sowas gebaut. Ist das kein Substitut oder gefällt das nicht eure Idee?
Also klar, kann man mit KI-Assistenten auch programmieren. Das sind aber eher so, ich würde jetzt mal sagen, Programmierarbeiten, die jetzt ein Junior-Programmierer machen würde. Ja, also wir setzen ja auch Claude ein, um zu programmieren und sparen damit auch immens viel Zeit ein. Aber wenn jetzt, also sagen wir mal so, wenn jetzt der Kunde anfängt, da selber zu entwickeln, dann ist immer die Frage, wie hoch kann denn die Qualität sein der Software oder der App, die er baut, wenn er selber keine Erfahrung hat in der Entwicklung, also im Coding. Und dann, wenn man vielleicht mal auf die Datenbasis schaut, die er dann nutzen kann, das können ja eigentlich nur die Anlagen sein aus seinem eigenen Unternehmen. Und unsere Entwickler sind erfahren, die machen das schon seit mehreren Jahren, die testen dann auch die Software, können sagen, ist das jetzt gut, was von Claude gecodet wurde, hat das eine gewisse Qualität, die haben dann auch im Heizungsbereich sich eine gewisse Kompetenz schon angeeignet. Also ich glaube, das kann man jetzt nicht so vergleichen und man sollte doch das Immobilienunternehmen vielleicht eher die Kompetenz aufbauen, um bewerten zu können, was sind denn dann für Lösungen draußen am Markt und für welche Lösung entscheide ich mich denn jetzt vom Profi-Softwareentwickler?
Also siehst du nicht als Wettbewerb da das disruptiert
für kleinere, euch. Wie gesagt, für kleinere Sachen kann man das machen. Und die Immobilienbranche, die macht ja da auch schon viel. Ja. Finde ich auch super, so die Entwicklung. KI ist eine Zukunftstechnologie. Also wenn man jetzt da im Bereich Kundenansprache was macht, Mieterkommunikation, Support anbietet oder aber auch in der Baubranche, da wird ja auch schon einiges mit KI-Support gemacht, Flächen zu generieren oder zu ermitteln, Grundrisse für energetische Sanierung. Also passt ja auch alles, aber das wird auch angeboten dann wieder von Expertenunternehmen, von Dienstleistern, Technologiedienstleistern.
Die es verstehen. Kommen wir nochmal zurück auf die Finanzierungsrunde, die ihr kürzlich abgeschlossen habt. Mit der Sächsischen Beteiligungsgesellschaft ist auch erstmal die öffentliche Hand mit bei euch beteiligt oder ein aus diesem Hintergrund geprägter Investor, dessen Engagement auch so ein bisschen an den Standort Sachsen geknüpft ist. Wie viel unternehmerische Freiheit gibst du denn auf, wenn du dich da Richtung Sachsen orientieren würdest?
Also erstmal muss ich ganz kurz klarstellen, wir haben auch schon vorher einen öffentlich-rechtlich geprägten Investor mit im Cap-Table gehabt, das ist die EBB Capital aus Berlin. Also, wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ein zweiter Standort war für uns Teil unserer Skalierungsstrategie. Also wir haben überlegt, wo könnten wir denn einen zweiten Standort aufmachen, als dann die Gespräche mit der SBG sich vertieft haben. Haben wir dann natürlich auch Sachsen mehr in den Fokus genommen und es macht auch total Sinn. Ja, Mitteldeutschland, ja, wir haben Kunden in Sachsen, wir haben Zulieferer in Sachsen, wir können die zukünftig viel schneller bedienen, viel schneller und flexibler liefern. Wir werden da jetzt einen Hub aufbauen im Bereich Logistik, Fertigung, Installation. Ja, also wir sehen uns da gut aufgestellt und die SBG, die hat ja darüber hinaus auch noch andere Mehrwerte, die sie bietet. Sie sind ja Teil auch eines Energieclusters. Ja. Also da werden wir auch mit Sicherheit gute Kontakte dann auch knüpfen können.
Also auch Smart Money.
Smart Money und dann, ich meine, bei jedem Investor, also beim reinen Finanzinvestor, da hast du ja auch Konditionen, bist ja auch gebunden an bestimmte Themen, die du erreichen musst. Also ist vielleicht nicht ganz so sichtbar dann.
Du hast ein bisschen diversifiziert, wenn man die Finanzierungsrunde mal betrachtet. Seed Series A, eine Crowdfunding-Kampagne, im Grunde ist alles dabei. Und jetzt bei der Series B zwei maßgebliche Ankerinvestoren. Mhm. Aus Angelsachsen hätte ich fast gesagt, aber das die angeln vielleicht die Sachsen. Also seit 2020, so über einen groben Daumen, sind da 20 Millionen bei euch eingeworben worden. Welche Funktion hatte in diesem Kontext das Crowdfunding? Das ist ja eigentlich eine sehr ungewöhnliche Maßnahme. Wenn man jetzt vergleicht, man macht so eine klassische Series A.
Ja, du spielst wahrscheinlich auch auf diese Marketing-Aspekte ab.
Es war nur ungewöhnlich. Es fiel auf so ein bisschen in dieser Serie, ganz normal, und dann kommt plötzlich ein Crowdfunding.
Also das ist natürlich, Crowdfunding ist natürlich stark gekoppelt an Marketing-Aktivitäten. Ja. Weil es ist anders, du musst diese Kampagne so aufbauen. Das ist einfach, du willst ja das Interesse von potenziellen Unterstützern gewinnen.
Hat das gewirkt? Also
da waren auch einige dabei, die man aus dem eigenen Netzwerk, natürlich auch von der Plattform, Investor, aber auch aus dem eigenen Netzwerk. Und das hat übrigens auch noch einen anderen Effekt gehabt, dass wir sind tatsächlich Unternehmen auf uns zugekommen und mit denen haben wir eine Kundenbeziehung eingegangen. Also ist eigentlich auch noch eine Art Vertriebskanal. Also sehen wir insgesamt sehr positiv, was jetzt einfach die Sichtbarkeit auch anging. Ist natürlich ein Thema, das neu ist in der Branche, weil viele, glaube ich, auch ein veraltetes Verständnis haben von Crowdfunding, dass es halt jetzt irgendwie Early-Stage-Startups sind im Konsumgüterbereich oder dass Spenden aufgerufen werden sollen für irgendwelche kreativen Projekte. Ja. Aber du kannst damit auch Eigenkapital einsammeln. Ja, das ist halt das Spannende auch an so einer Plattform wie zum Beispiel Investor.
Also würdest du sagen, es war eher so hilfreich hinsichtlich Awareness für das Produkt, für das Unternehmen?
Auch, genau. Also beides ist ja auch Teil unserer Series B gewesen. Ne? Aber jetzt die eigentliche Aufmerksamkeit bekommen wir eigentlich jetzt nach Abschluss der Series B. So, das ist ja jetzt das Spannende. Also,
ja, es ist eine beachtliche Summe. Und gerade in diesen Zeiten, wie ist das gelungen, wo wir im Blackprint PropTech Report gesehen haben, es gibt zwar Finanzierungen, aber die sind kleinteiliger, die gehen eher in die frühphasigen Unternehmen. Und dann schafft ihr es als etabliertes PropTech, 10 Jahre am Markt, jetzt plötzlich 10 Millionen zu raisen. Wie ist das gelungen? Was war da im Vorfeld an Aufwand und Aktivität nötig?
Absolut, ja. Also du musst schon dranbleiben, viele Kontakte aufbauen. Und wenn man früher vielleicht mit 100 Investoren sprechen musste, um dann das eine Match zu finden, sind es jetzt vielleicht 150. Mhm. Ja, also ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen auch gekoppelt gewesen an die Dynamik des Kapitalmarktes.
Ja. Ja.
Und da merken wir ja,
dass... Ihr habt euch ja auch nicht in die Karten gespielt.
Ne? Nee, eher nicht. Aber wir sehen ja, ne, wo das Kapital gerade hinfließt, seit 2024. Ne? Mhm. Also in Richtung Robotics, Security. Dann auch so Gelegenheitsinvestoren, die früher vielleicht eher mal in der Immobilienbranche investiert hätten, haben jetzt seitdem der Zins wieder so angestiegen ist, vielleicht eher andere Formen, wo sie investieren, ne? Andere Modelle und weniger Startups mehr im Fokus, weil das vielleicht dann einfach risikoärmer ist, als in ein Startup zu investieren. Das war spannend, als wir praktisch bei der Nullzins in dieser Zeit waren. Aber auch das hat sich jetzt anders entwickelt. Aber das Gute ist, du kannst immer noch mit ESG, kannst du auch immer noch Geld raisen. Am Ende ist halt wichtig, was ich vorhin auch schon gesagt habe, zu zeigen, dass du skalieren kannst, dass Kunden das akzeptieren, sind Product Market Fit, du musst dann bestimmte Zahlen auch vorweisen und wichtig ist, dass es halt eine Wirtschaftlichkeit rauskommt, also für den Kunden, dass es nicht einfach nur regulatorisch irgendwie getrieben ist, warum der Kunde jetzt sich für deine Produkte entscheidet. Du musst ihm auch vorrechnen können, das lohnt sich auch ohne die Regulatorik oder irgendwelche Fördermittel. Ja, das ist eigentlich ein No-Brainer und wenn du jetzt die Technologie investierst, kannst du Geld sparen und so weiter und so weiter. Ja. Das ist alles möglich.
Also der Kunde muss verstehen, das mache ich nur, damit ich mein ESG-Reporting auf Knopfdruck bekomme, was eine regulatorische Vorschrift ist, dass ich das erstelle, sondern er merkt, selbst wenn ich das auf Knopfdruck bekomme, kann ich immer noch einsparen, weil ich das Gebäude günstiger betreiben kann und letztlich die Nebenkosten beispielsweise für die Mietenden sinken.
Genau, und vor allem jetzt in Krisenzeiten. Ja. Eigentlich kann damit Geld sparen. Mhm. Also natürlich sollte man nicht erst in Krisenzeiten investieren, aber das ist halt jetzt auch nochmal ein schöner Nebeneffekt.
Ja. Du hattest verlautbaren lassen, dass ihr mit dem frisch eingeworbenen Kapital auch die internationale Expansion vorantreiben wollt. Skaliert denn überhaupt ein Geschäftsmodell wie das von Mieter europaweit, wenn Heizungsbestand, Abrechnungssystem und Regulatorik von Land zu Land unterschiedlich sind?
Also ich glaube gar nicht, dass es so unterschiedlich ist, weil also einfach die Technologie im Keller, die Kessel, die wir im Keller vorfinden, sind alle gleich, auch in anderen Ländern. Regulatorik basiert auf EPBD und da ist ja wichtig, Energie einzusparen und CO2 zu reduzieren. Bei uns in Deutschland wurde es übersetzt jetzt ins Gebäudemodernisierungsgesetz. In anderen Ländern heißen die Gesetze anders. Ja, und jetzt, was jetzt so die Abrechnung angeht, hier in Deutschland, da haben wir das Modell mit der Betriebskostenverordnung. Ja, also man kann die Softwaregebühren umlegen, man kann ja auch die Hardware umlegen, wenn man möchte. In anderen Ländern haben wir dann vielleicht eher ein Warmmietenmodell und dann hat der Vermieter sowieso auch einen Anreiz, an Energie einzusparen. Also das sind vielleicht ein bisschen andere Modelle, aber am Ende geht es doch darum, dass die Energiekosten hoch sind und dass man damit eine signifikante Einsparung erzielen kann.
Gut, die Energiepreise, das haben wir ja in den vergangenen Wochen mitbekommen, variieren von Nation zu Nation, auch weil sie anders erzeugt werden. Ich meine, wenn ich noch 17 Atomkraftwerke laufen habe und billig Strom herstellen kann, dann gibt es eine Notwendigkeit, auf Energiekosten zu gucken.
Dann habe ich immer noch CO2, was ich reduzieren kann und muss.
Also ihr seid zuversichtlich, dass das gelingt, europäische Expansion, unabhängig davon von der Heterogenität der Märkte.
Ist für uns ein spannender Wachstumspfad und ich meine, wir haben 100 Millionen Low-Tech-Gebäude in Europa, die einfach noch nicht digitalisiert sind. Also wäre schade, dieses Potenzial nicht anzugehen.
Du hast, wir hatten es ja gerade von den Verordnungen, du hast sie auch genannt, und du hast auch einmal öffentlich kritisiert, dass im geplanten Gebäudemodernisierungsgesetz Regelungen zur Gebäudeautomation wie im Paragraph 71a GEG aufgeweicht werden sollen. Ist das nicht auch ein handfestes unternehmerisches Eigeninteresse, das zu kritisieren? Schließlich lebt ihr ja auch ein Stück weit von diesem Geschäftsmodell.
Also erstmal zu dem Gesetz. Ich finde das, also zu Recht habe ich das kritisiert, ja, weil das wäre ein Rückschritt gewesen.
Wieso?
Wir hatten das ja schon im GEG. Mhm. Ja, und das waren die Weichen gestellt in Richtung Übersetzung des IPBD in nationales Recht. Weil ja. Das ist ja auch Teil des IPPD, dass Gebäudeautomation durchgeführt werden muss. Und wenn man die jetzt nicht mit aufgenommen hätte ins neue Gebäudemodernisierungsgesetz, hätte das auch wieder zu Unsicherheit geführt, ja, am Markt. Und wir haben ja viele Unternehmen am Markt, die sich sehr stark orientieren, auch an der Regulatorik, ja, weil sie ja dann auch nichts falsch machen wollen, wenn sie dann schon diesen Weg gehen. Und ich denke, die nächste Bundesregierung hätte es eh anpassen müssen. Also so viel erstmal nochmal dazu.
Ja.
Habe ich übrigens auch kritisiert in meiner Rolle als Vorstandsmitglied beim Bitkom AK Digital Real Estate and Construction und vom ZIA. Aber du hast recht, natürlich habe ich ein Eigeninteresse als CEO von Mieta. Und wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, das kritisiert ist, das wäre ja auch nicht gut gewesen. Und wenn man jetzt mal Interesse und diese ganze Logik dahinter mal zusammen, also übereinander legt, und am Ende bleibt immer noch aber die Notwendigkeit dafür bestehen, und die ist ja da. Ja, nämlich, wir haben so viele Gebäude, die immer noch auf Werks-, also wo die Anlagen immer noch auf Werkseinstellung laufen. Also, und da gibt es das Optimierungspotenzial, was man heben kann, ja, mit digitalen Technologien. Also das wäre ja wirklich schade, wenn man das nicht ausnutzen würde. Weil am Ende hat es ja dann auch, haben sie es ja wieder aufgenommen, haben es ja sogar noch verschärft. Also, das habe ich aber nicht öffentlich kritisiert.
Okay. Nee, das spielt ihr euch auch in die Karten, dass sie es verschärft haben oder nicht?
Du, es sind ja jetzt Fokus auf Nichtwohngebäude, ja, und der Markt ist so groß und wir haben ja eher mehr Wohngebäude am Markt. Aber natürlich, beides ist für uns spannend.
Fokus Nichtwohngebäude, da gibt es ja noch eine Menge andere Eisklassen. Wettbewerber positionieren sich da. Richtung Nichtwohngebäude, da gibt es Kooperationen, die genau, also die sich ergänzen, die komplementär sind. Der eine macht Nichtwohngebäude, andere Wohngebäude. Man kooperiert, dass man sich jeweils in den eigenen anderen Segmenten unterstützt. Ist das keine Idee für euch, zu sagen, wir gehen auch in Nichtwohngebäude, weil unsere Technologie funktioniert in einer Lagerhalle ebenso wie in einer Schule oder in einem Feuerwehrhaus oder von mir aus auch in einer Industrie? Immobilie?
Also unser Fokus sind ja Low-Tech-Gebäude. Und das können auch
Low-Tech-Gebäude, meinst du ganz konkret?
Ohne GLT.
Okay.
Ja, die vielleicht eine Heizungsanlage haben, vielleicht nochmal eine Kühlanlage gekoppelt mit einer Kühlanlage oder Lüftungsanlage. Kann man vielleicht auch schon als Mid-Tech-Gebäude, ja, bezeichnen, aber die haben keine Gebäudeleittechnik verbaut, ja, die man sich dann anschließen könnte. Und wir kooperieren ja auch. Also wir haben eine Plattform entwickelt, wir bauen ein Ökosystem, das können wir ja nicht nur mit unseren eigenen Lösungen, ja, also da wären wir ja noch bei Weitem nicht da, wo wir jetzt sind. Also wir haben auch viele Kooperationen, wir haben viele Partner, große Partner auch im Hintergrund, die auch einen wesentlichen Teil unserer Plattform mit beisteuern. Also so ist ja nicht, dass wir alles alleine auch machen wollen, aber unsere Technologie ist universell einsetzbar, solange es ein Low-Tech-Gebäude ist.
Dann konkretisieren wir das jetzt mal, Franka. Die Vorstellung wäre jetzt zunächst einmal, ihr geht in den Heizungskeller.
Mhm. So. Genau.
Das ist ja nicht das Einzige.
Erstmal muss man Zugang bekommen zum, ja, Heizungskeller. Wenn da jetzt digitale Schließsysteme drin sind, dann ist das kein Problem.
Okay. Also die Plattform lässt auch zu, dass ihr digitale Schließsysteme mit einbindet. Oder wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen?
Das ist jetzt nicht Teil unserer Plattform, aber es gibt ein paar Gebäude, die haben so eine digitale Schließanlage. Das ist natürlich dann einfacher, das meinte ich, dann ist es einfacher, Zugang zu bekommen.
Okay, für den Keller. Ganz,
ja? Ganz brauchst du halt nicht irgendwie, ja, dich abstimmen im Schlüssel, ja, und so weiter. So, das ist das Erste. Wir haben Zugang bekommen, wir sind im Keller.
Gut. Das ist so die Vorstellung. Jetzt sagst du Plattform, da gibt es noch Kooperationspartner, die auch mit auf der Plattform sind. Wer ist das zum Beispiel? Jemand, der Mieterstrom macht und bei euch?
Wir haben im Energiemanagement haben wir Partner Unsere Lösung ist eine White-Label-Lösung. Wir sind als Generalunternehmer unterwegs, ja. Bieten praktisch unserem Kunden alles aus einer Hand an. Mhm. Ja, das ist am Ende wichtig für den Kunden. Er hat diese Schnittstellenthematik nicht.
Ja, die du siehst dann ihr
die Partner nicht direkt auf der Plattform, ja. Das ist im Hintergrund.
Ja, das ist ein Mehrwert für ihn, ganz klar. Ja. Wer ist denn jetzt mit dabei als Partner?
White-Label-Lösung.
Ach so.
Also sagst kannst du auch auf der Webseite, wenn du recherchierst, sicherlich die eine oder andere Antwort finden.
An dieser Stelle, wer wissen will, wer die Partner sind, der guckt beim Meetup auf der Webseite. Alles klar. Wir hatten es ja gerade davon, dass euer langfristiges Ziel ist, auch eine europäische Plattform für energieeffizienten Gebäudebestand zu bauen, zu werden. Woran genau müsste wir in 3 Jahren erkennen können, dass dieser Anspruch mehr ist als eine Formulierung aus einer Pressemitteilung?
Naja, also in 3 Jahren wirst du uns dann praktisch auch in der Dachregion finden oder unsere Technologie, sagen wir es mal so. Wir haben auch schon Anfragen aus dem Ausland. Wir haben Kunden, die sind international aufgestellt, die haben auch einen sehr breiten internationalen Gebäudebestand. Also so würde ich deine Frage beantworten. In 3 Jahren siehst du die Lösung auch
in der Schweiz oder in Österreich. Ja. Super. Und wenn du in 5 Jahren zurückblickst, woran würdest du persönlich festmachen, ob sich die Wette auf datenbasiertes Energiemanagement statt einer physischen Sanierung gelohnt hat?
Also erstmal, also die Rolle der Gebäude würde ich nochmal beleuchten. Die rücken stärker in den Fokus durch die Wärmewende. Ja, die werden stärker im Rampenlicht sein, weil sie ja auch Teil eines dezentralen Energiesystems sein werden. Und dafür brauchen wir digitale Gebäude. Also wir brauchen dann Gebäude, die kommunizieren können, die ihren Zustand analysieren können und sich selber optimieren können. Und wenn wir das geschafft haben, dass es signifikant mehr Gebäude sind als aktuell, ja, man sagt ja immer noch, viel sind noch Pilotprojekte, es muss noch mehr ausgerollt werden, skaliert werden, aber wenn wir das geschafft haben, oder vielleicht auch unsere Mitbewerber, dann haben wir einen guten Job gemacht alle. Und ich würde beide Themen auch nicht so gegeneinander jetzt ausspielen, ja, weil ich finde beides wichtig. Also einmal digitales Gebäudemanagement und energetische Sanierung. Wenn ich erstmal die Daten habe, und die hast du ja durch unsere Lösung, wir haben Betriebsdaten, wir haben durch den wettbewerblichen Messstellenbetrieb auch die Verbrauchsdaten, dann kannst du ja auch dann gute Entscheidungen treffen, ne, auf Basis einer Datenbasis und nicht durch Bauchgefühl oder durch Schätzung. Ja, das ist schon mal wichtig. Und wie viel kostet eine energetische Sanierung? Das wirst du nicht auch gleich deinen gesamten Gebäudebestand umstellen können. Deswegen Schritt für Schritt und am Anfang die Worst Performing Buildings sanieren, energetisch sanieren. Da natürlich auch die Technologie schon einbauen, ist wichtig. Und dann Stück für Stück einfach auch die anderen Gebäude mit dazu holen. Aber beides funktioniert auch wunderbar und sollte auch beides parallel genutzt werden.
Okay, Franka, nochmal. Woran würdest du es persönlich festmachen, ob es sich gelohnt hat?
Die Anzahl der Gebäude, die vielleicht dann direkt vom Mieter ausgestattet sind.